Unser Sohn David, der ist jetzt gute 1,5 Jahre alt und er brabbelt die ersten Wörter. Manches mehr, manches weniger verständlich, aber oft wissen wir zumindest ungefähr, was er meint. Nach Mama, Papa und Eis, ganz wichtig, kam ziemlich bald Beten. Dazu faltet er meistens gekonnt die Hände, also ein Vorzeigepfarrerskind. Noch wichtiger als abends beim ins Bett gehen ist es für ihn, vor dem Essen zu beten. Auch wenn er dann oft doch nicht das ganze Gebet aushält, bis er zum Teller greift. Aber Essen und Beten gehören für ihn ganz eng zusammen. So eng, dass er manchmal tagsüber beten will, damit er was zum Essen bekommt. Und wenn man im Gottesdienst betet, dann erwartet er logischerweise auch, dass es danach zumindest ein bisschen Obst gibt. Er versteht also noch nicht so wirklich, was Gebet bedeutet und auch nicht, zu wem wir da beten, an wen wir diese Worte richten. Trotzdem ist es ein wichtiger Bestandteil seines Lebens und bisher ziemlich positiv besetzt. Wie ist es bei Ihnen? Ist für Sie das Gebet auch Bestandteil Ihres Lebens, Ihres Alltags? Ist es auch so positiv besetzt oder vielleicht auch mal lästige Pflicht? Bitte denken Sie ganz kurz drüber nach. Wann und wo beten Sie denn? Auch vor dem Essen oder vielleicht abends, bevor man ins Bett geht? Zwischendurch mal ein Stoßgebet, wenn man Hilfe braucht oder Bewahrung erlebt hat? Hauptsächlich hier im Gottesdienst? Oder auch gibt es da auch feste Gebetszeiten, die Sie haben? Wahrscheinlich gibt es kein Patentrezept, wie man richtig betet. Da passen für jede und jeden andere Zeiten, Orte und Routinen. Aber ich glaube, es ist gut, für sich bewusst zu überlegen, wie und wann man mit Gott im regelmäßigen Austausch bleiben möchte. Im Alten Testament gibt es da einen, der hat es für sich ganz gut hingekriegt. Zumindest hört sich das so für mich an. Und zwar der Daniel. Den schauen wir uns jetzt näher an. Ich lese aus Daniel 6. König Darius beschloss, im ganzen Königreich 120 Statthalter einzusetzen. Sie waren 3 hohen Beamten unterstellt, von denen einer Daniel war. Die Statthalter sollten ihnen Rechenschaft ablegen, damit dem König kein Schaden entstand. Daniel war außergewöhnlich begabt. Er übertraf alle hohen Beamten und Statthalter. Daher hatte der König die Absicht, ihm die Verwaltung für das ganze Reich zu übertragen. Da suchten die hohen Beamten und Statthalter einen Vorwand, um Daniel anzuklagen. Daniel aber war zuverlässig. Sie konnten nichts gegen ihn anführen. Sie konnten weder ein Vergehen noch einen Vorwand finden. Nicht eine Nachlässigkeit entdeckten sie. Er hatte sich nichts zu Schulden kommen lassen. Daraufhin sagten die Männer: Gegen diesen Daniel haben wir nichts in der Hand, es sei denn, wir finden etwas gegen ihn im Gesetz seines Gottes. Die hohen Beamten und Statthalter eilten zum König und sagten zu ihm: Lang lebe König Darius! Alle hohen Beamten des Königs, die Vorsteher, Statthalter, Minister und Verwalter, haben sich beraten. Es soll eine königliche Verordnung erlassen werden und ein Verbot in Kraft treten. Für die nächsten 30 Tage soll gelten: Richtet jemand eine Bitte nicht an dich, König, sondern an irgendeinen Gott oder Menschen, dann soll er in die Löwengrube geworfen werden. Nun, König, erlass dieses Verbot und unterschreib die Vorschrift. Nach dem unveränderlichen Gesetz der Meder und Perser kann es nicht wieder aufgehoben werden. So unterschrieb König Darius die Vorschrift und das Verbot trat in Kraft. Als Daniel von der Vorschrift erfuhr, ging er in sein Haus. Im oberen Stockwerk hatte es offene Fenster, die in Richtung Jerusalem zeigten. Dreimal am Tag kniete er dort nieder, um zu beten und Gott zu preisen. Das machte er schon immer so. Plötzlich stürmten seine Gegner herein und fanden Daniel. Er war gerade dabei, Gott anzuflehen und seine Bitten vorzubringen. Daraufhin gingen die Männer zum König und sprachen ihn auf das königliche Verbot an. Sie fragten: Hast du nicht ein Verbot unterschrieben, das für 30 Tage gilt? Jeder, der eine Bitte nicht an dich richtet, König, soll doch in die Löwengrube geworfen werden. Der König antwortete: So ist es. Es ist ein Gesetz der Meder und Perser. Das aber kann nicht wieder aufgehoben werden. Daraufhin berichteten sie dem König: Dann müssen wir dir etwas über Daniel sagen, der zu den Gefangenen aus Juda gehört. Er achtet weder dich, König, noch das Verbot, das du unterschrieben hast. Dreimal täglich verrichtet er sein Gebet. Als der König das hörte, wurde er sehr betrübt. Er fasste den Entschluss, Daniel zu helfen. Bis zum Sonnenuntergang wollte er ihn retten. Da eilten die Männer zum König und sagten zu ihm: König, denk an das Gesetz der Meder und Perser. Ein königliches Verbot oder eine Vorschrift darf nicht wieder aufgehoben werden. Daraufhin befahl der König, Daniel zu holen und ihn in die Löwengrube zu werfen. Der König sagte zu Daniel: Dein Gott, dem du unerschütterlich dienst, er soll dich retten. Dann holte man einen Stein und wälzte ihn auf die Öffnung der Grube. Der König versiegelte sie mit seinem Siegelring und auch mit dem Siegelringen wichtiger Amtsträger. Niemand konnte Daniel mehr herausholen. Danach ging der König wieder in seinen Palast. Er fastete die ganze Nacht und fand keinen Schlaf. Früh am Morgen, noch in der Dämmerung, stand der König auf und eilte zur Löwengrube. Als er sich der Grube näherte, rief er mit ängstlicher Stimme nach Daniel. Er fragte: Daniel, Knecht des lebendigen Gottes, hat dein Gott, dem du unerschütterlich dienst, dich vor den Löwen retten können? Daniel sagte zum König: Lang lebe der König. Mein Gott hat einen Engel geschickt, der hat den Löwen den Rachen verschlossen. So konnten sie mir nichts antun. Mein Gott weiß, dass ich unschuldig bin. Weder ihm noch dir gegenüber bin ich schuldig geworden. Der König freute sich sehr und befahl, Daniel aus der Löwengrube herauszuholen. Da holte man Daniel aus der Löwengrube. Er war völlig unverletzt, denn er hatte auf Gott vertraut. Der Herr segne sein Wort an uns allen. Amen. Ja, eine lange, aber bestimmt bekannte Geschichte. Daniel in der Löwengrube. Wahrscheinlich haben Sie die schon in der Jungschau oder in der Kinderkirche gehört. Und man könnte jetzt viel über Daniels Treue zu Gott sagen, über sein vorbildliches Verhalten als Jude im Exil, wie auch als Verwalter für den König. Aber fast nebenbei erzählt uns dieser Bericht ganz viel über Daniel als Beter. Ich glaube, von ihm können wir lernen, wie Gebet in guter Weise gelebt werden kann. Deshalb möchte ich mit Ihnen 4 Punkte aus Daniels Gebetsleben betrachten. Das Wann, das Wo, das Wie und das Was. Bitte nicht falsch verstehen, das ist jetzt nicht so die eine richtige Weise zu beten. Aber wenn Sie manchmal auch das Gefühl haben, dass Sie vielleicht wieder einen neuen Impuls zum Beten brauchen, dann findet man vielleicht beim Daniel was. Also erstens, wann betet Daniel? 3-mal am Tag lesen wir da. Morgens, mittags und abends. In der Bibel finden wir da keine solche Regel, die uns das vorschreibt. Aber für fromme Juden ist es bis heute so, und auch Moslems beten regelmäßig sogar 5-mal am Tag. Also für mich wäre das ganz schön herausfordernd. Ich bin froh, wenn ich es einmal täglich hinbekomme, mir bewusst etwas länger Zeit zu nehmen zum Bibellesen und zum Beten. Klar, ich bete zwischendrin mal, aber meistens gibt es doch auch so genug anderes zu tun, das mir zumindest dringender erscheint. Der vielbeschäftigte Staatsmann Daniel nimmt sich dreimal am Tag Zeit fürs Gebet, trotz seiner vielfältigen, verantwortungsvollen Aufgaben und seines so ganz anderen religiösen Umfelds. Von Luther wird ein bemerkenswerter Satz überliefert. Ich habe viel Arbeit, deshalb muss ich viel beten. Und ein anderes Mal hat er wohl gesagt, ich habe so viel zu tun, dass ich die ersten 3 Stunden im Gebet verbringen sollte. Das stellt unsere Logik auf den Kopf. Wenn man auch noch betet, dann hat man ja noch weniger Zeit zum Schaffen. Doch wir haben weder das Gelingen unserer Arbeit noch die vielen anderen Herausforderungen des täglichen Lebens im Griff. Deshalb ist es umso wichtiger, Gott um seinen Beistand zu bitten und Zeit dafür fürs Gebet zu investieren. Daniel macht es nicht nur an manche Tage, sondern jeden Tag. Als das neue Gesetz vom König erlassen wird, heißt es, er fiel 3-mal am Tag auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er es auch vorher zu tun pflegte, nach Luther. Der Daniel, der ist mittlerweile 80 Jahre alt, so ungefähr. Sicherlich hat er diese Gebetsroutine nicht erst seit kurzem. Diese Zeiten mit seinem Gott bestimmen sein Leben und dem Daniel seine Gewohnheiten sind allgemein bekannt, auch seinen Widersachern. Doch diese Zeiten mit seinem Gott, die sind ihm so kostbar, dass er sogar sein Leben dafür aufs Spiel setzt. Die regelmäßigen Gebetszeiten vom Daniel, die haben mich an eine Exkursion in der Schule erinnert. Da waren wir mal für ein paar Tage im Kloster, haben dort mitgelebt, gearbeitet und mitgebetet. Mehrmals am Tag, mindestens 4-mal wahrscheinlich, haben wir uns in der Kapelle getroffen und haben anhand einer Liturgie gebetet. Für die Schwestern dort war das fest im Tagesablauf eingebaut. Mich hat es zuerst Überwindung gekostet, vor allem die fremde katholische Liturgie. Aber es war gut, das Tagesgeschäft mal zu unterbrechen, Gott Raum zu geben und dann wieder weiterzugehen. Das ist übrigens nicht nur eine katholische Tradition. Auch im Evangelischen kennen wir sogenannte Tagzeitengebete am Morgen, Mittag, Abend und in der Nacht, bevor man ins Bett geht. Schauen Sie doch mal daheim im Gesangbuch nach. Hinter im Lillatal, ganz hinten, kurz vor dem Tessé-Gebet, da gibt es die Tagzeitengebete. Jetzt sind wir nicht im Kloster oder leben nicht im Kloster, wo das Fest dazugehört. Und für die meisten von uns ist es wirklich schwierig, sich mehrmals am Tag ausführlich Zeit zu nehmen fürs Gebet. Vor allem, wenn man eingespannt ist im Arbeits- oder Familienalltag. Aber selbst der schwer beschäftigte Daniel, der hat es 3-mal am Tag hinbekommen. Überlegen Sie doch mal, wo an Ihrem Tag ein oder mehrere Punkte sein können, wo Sie sich bewusst diese Zeit nehmen und kurz innehalten, mit Gott besprechen, was Sie gerade beschäftigt, ihn an Ihrem Alltag teilhaben lassen. Meine Ausbildungspfarrerin, die hat zum Beispiel die Zeiten genutzt, wenn die Glocken geläutet haben. Das ist ja wahrscheinlich auch bei Ihnen mehrmals am Tag der Fall, denn die Glocken, die rufen ja zum Gebet. Wie wäre es da, kurz alles stehen und liegen zu lassen und in der Zeit des Läutens zu beten? Wenn was fest zu meinem Tag gehört, so wie Zähneputzen, dann mache ich es auch, wenn ich viel zu tun habe oder mir momentan gar nicht danach zumute ist. Meistens ist aber gerade dann gut, Gott daran teilhaben zu lassen. Ich lerne vom Daniel, dass es gut ist, das Gebet in meinen Tagesablauf zu integrieren und feste Gebetszeiten zu reservieren, gerade dann, wenn mich der Alltag fordert. Nach dem Wann kommen wir zum Wie. Nee, das kommt erst nachher. Zum Wo kommen wir jetzt. Wo hatte Daniel gebetet? Er hatte ein Obergemach und es war der private Raum im Haus. Nicht unten, wo die Tagesgeschäfte stattgefunden haben, sondern abseits und abschließbar. Es ist gut, so einen Raum zu haben, wo man sich im Alltag rausziehen kann, wo einen nichts ablenkt, wo man zur Ruhe kommt. Deshalb sagt Jesus bei der Einführung zum Vaterunser: Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Ich merke, dass es nicht ideal ist, wenn ich am Schreibtisch meine stille Zeit mache. Da locken schon die E-Mails oder die Zeitung, da liegen Zettel mit Erinnerungen und Aufgaben, da klingelt das Telefon. So ein Obergemach, das wäre doch was. Ein Freund von mir hat während seines Vikariats allein in einem großen Pfarrhaus auf dem Land gewohnt. Er hatte so viele Räume, dass er gar nicht alle nutzen konnte. So viel Möbel hat er gar nicht gehabt. Deshalb hat er einen Gebetsraum eingerichtet. Ich fand es eine richtig gute Idee. Wenn man da reingeht, nimmt man sich bewusst Zeit für Gott. Gibt es bei Ihnen so einen Ort? Der kann auch draußen in der Natur sein. Vielleicht ist es auch ein Weg, den Sie regelmäßig gehen, so als Gebetsspaziergang. Daheim kann es auch schon helfen, einen Stuhl in einer Ecke zu platzieren und ihn für die Zeit für Gott oder mit Gott zu reservieren. Das habe ich jetzt in der Vorbereitung für die Predigt einfach mal angefangen und zumindest bisher ganz gute Erfahrungen damit gemacht. Wichtig dabei, es soll helfen, Abstand zum Alltag zu gewinnen, um danach gemeinsam mit Gott wieder in den Alltag zurückzukehren. Daniels Obergemach hatte noch eine Besonderheit. Offene Fenster in Richtung Jerusalem. Das kennen wir jetzt wahrscheinlich auch eher von Muslimen, die in Richtung Mekka beten. Aber zur Zeit von Daniel war Jerusalem ganz eng mit der Präsenz Gottes im dortigen Tempel verbunden. Auch wenn der zerstört war. Gott hat sich in ganz besonderer Weise an diesen Ort gebunden. Wir brauchen nicht in eine bestimmte Richtung zu beten. Jesus hat seinen Leib als Tempel bezeichnet, der abgerissen und in 3 Tage wieder aufgebaut wird. Und das ist ja mit seinem Tod und seiner Auferstehung in Erfüllung gegangen. Und sogar wir dürfen uns als Christen alle als Tempel des Heiligen Geistes bezeichnen. Die Gemeinde, aber auch wir selber, weil Gott in uns wohnt. Paulus sagt es in 1. Korinther. Und deshalb spielt für uns die Stadt Jerusalem jetzt eigentlich keine so große Rolle mehr. Trotzdem ist es gut, sich diese Wurzeln irgendwie im Gedächtnis zu behalten, bewusst zu machen. Für die Juden wäre es niemals eine Option, den Zion, die Stadt Gottes, aufzugeben. Der Überrest vom Tempel, die Klagemauer, ist ihr heiligster Ort, gerade fürs Gebet. Noch zu Lebzeiten von Daniel wurde den Juden von König Kyrus erlaubt, aus dem Exil nach Jerusalem zurückzukehren und den Tempel auch wieder aufzubauen. Die haben sogar Geld dafür mitbekommen und Material bekommen. Und was muss das für eine Gebetserhörung für den Daniel gewesen sein? Auch als Weggeführter, als Exilant weiß er, wo er hingehört. Obwohl er so eine herausragende Stellung hat in Babylon, sieht er seine geistliche Heimat nicht dort bei den heidnischen Gottheiten, sondern beim Gott seiner Väter in Jerusalem. In Anlehnung daran kann es auch für uns hilfreich sein, zielgerichtet zu beten und sich von nichts anderem ablenken zu lassen. Manchen hilft dabei ein Kreuz oder eine Kerze, andere was in der Natur. Wieder andere brauchen gar nichts dafür. Das Dritte. Jetzt, wie betet Daniel? Er betet im Knien. Haben Sie das schon mal ausprobiert? Ich habe gerade gesehen, als ich hochgekommen bin, hier gibt es auch so Kniebänkle, wo man hinknien kann, auf der Kanzel noch. Wenn man das nicht gewohnt ist, dann ist es aber erstmal sehr befremdlich. denn das macht was mit mir. Niederzuknien, das ist eine klare Positionierung. Ich bin unten, jemand anderes ist oben. Wenn ich das im Gebet zu meinem Gott auch mit dem Körper zum Ausdruck bringe, dann ändert sich möglicherweise was. Wie ich bete und was ich bete. Ich rede mit Gott oft wie mit einem Gegenüber. Das ist auch nicht falsch. Aber trotzdem sollte doch klar sein, wer Gott ist und wer Geschöpf, wer Vater und wer Kind. Die Bibel schreibt jetzt an keiner Stelle eine äußere Gebetshaltung vor. Trotzdem ist das Beten auf den Knien gut überliefert. Jesus hat auf den Knien gebetet, Paulus hat auf den Knien gebetet und im Alten Testament fordert der Psalmdichter auf, kommt, lasst uns anbeten, uns niederbeugen, lasst uns niederknien vor dem Herrn. Und in Römer und im Philipperbrief lesen wir, einmal wird sich jedes Knie vor dem Herrn beugen müssen. Wir können heute schon lernen, unsere Knie freiwillig vor unserem Gott zu beugen. Diese würdige Form, die sollte uns eigentlich wichtig genug sein, weil wir zur höchsten Autorität beten, die es gibt. Bei so Exerzitien, Einkehrtagen habe ich das mit dem Knien mal probiert. Da hat man so einen extra Schemel, den man dann unter den Po schiebt. Dann ist es ein bisschen bequemer und die Füße schlafen nicht so schnell ein. Und ich habe das als eine bewusste Haltung erfahren. Jetzt nehme ich mir Zeit zum Gebet und ich drücke das auch körperlich aus. Nicht wie auf dem Sofa oder auf dem Bürostuhl. Das wäre eigentlich mal wieder ein Versuch wert, auch für mich. Das zweite, wie in Daniels Gebet, ist, dass er laut betet. Durch die offene Fenster kann ihn jeder hören. Deshalb wissen ja auch alle, dass er dreimal am Tag betet. Jetzt könnte man sagen, naja, der ist doch allein und Gott kennt seine Gedanken. Was muss man da laut beten? Vor allem in solcher Gefahr. Ich erinnere mich, dass mein verstorbener Opa auch für sich allein gebetet hat. Laut. Und es war mir irgendwie was ganz Besonderes. Wenn ich da zu ihm gekommen bin und ich habe mitgekriegt, er betet, jetzt warte ich noch kurz. Aber das mitzukriegen, wie er betet, für was er betet, ist mir ein großes Vorbild worden. Und wieder glaube ich, es hat damit zu tun, dass man bewusster betet und nicht so leicht abschweift. Ich bete eigentlich nur in Gebetsgemeinschaften oder stellvertretend im Gottesdienst laut. Doch da überlege ich schon genauer, was ich Gott denn jetzt sagen möchte. Ich formuliere präziser und plapper nicht bloß. Und eigentlich ist es mehr als angemessen gegenüber unserem Gott. Aber das wäre wieder mal ein Versuch wert. Laut beten. Die letzte W-Frage. Was betet Daniel? Zuerst, er betet nichts an als Gott allein. Daniel nimmt das erste Gebot sehr ernst. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Deshalb kann er das neue Gebot vom König auch nicht befolgen. Als seine Widersacher ihn finden, betet und fleht er vor seinem Gott. Der Daniel, der war sehr intelligent. Nicht umsonst hatte er so eine hohe Position inne. Doch anstatt selbst zu überlegen, wie er jetzt aus dieser gefährlichen Situation rauskommt, flieht er zu seinem Gott, betet und fleht. Das hat er wohl sein Leben lang schon so eingeübt. Bereits als niemand den Traum vom König Nebukadnezar deuten kann, das war Jahre davor, da betet Daniel darum, dass Gott es ihm offenbart. Und er fordert auch seine Freunde auf, dafür zu beten. Gott ist für ihn die erste Adresse, egal bei welchem Anliegen. Wie ist es bei uns? Versuchen wir erstmal selber klarzukommen oder wenden wir uns gleich an Gott? Wie groß muss das Problem sein, um Gottes Hilfe denn in Anspruch zu nehmen? Was beim Daniel auffällt, Bitten und Danken gehören zusammen. Daniel preist Gott für erhörte Gebete. Als Gott ihm den Traum von dem Nebukadnezar und die Deutung mitteilt, da rennt er nicht gleich zu dem König und sagt, was er jetzt weiß, sondern Er setzt zu einem überschwänglichen Lobpreis an und dankt Gott erstmal dafür. Wie oft bitte ich um was, aber wenn ich es bekomme, dann fällt es mir gar nicht mehr auf. Und ich vergesse Gott dafür zu danken. In Philipper 4 lesen wir, in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Beides gehört zusammen. Bitte und Dank. Am Anfang haben wir gehört, dass Daniel 3-mal am Tag betet. Aber drehe ich mich dann nicht irgendwann selber im Kreis und wiederhole mich nur? Ich glaube, solange es nicht nur irgendwie Gerede ist, sondern ernst gemeint, ist es gar nicht schlimm. Wir dürfen Gott immer wieder mit denselben Dingen in den Ohren liegen. Aber trotzdem ist es sinnvoll, ein bisschen System ins Gebet zu bringen. Ein Beispiel wäre ein Gebetstagebuch. Einer der Verantwortlichen aus der Heimatgemeinde meiner Frau, der hat mal gesagt, ja, an dem und dem Wochentag, da bete ich für euch. Das begeistert mich. Er hat für jeden Wochentag andere Leute, für die er ganz bewusst und treu betet. Als ich einige Tage mal in einem Einkehrhaus war, da gab es ein Plakat mit Anliegen für jeden Tag, den man dann in der Andacht benutzt hat. Einmal war es die Politik, einmal die Weltmission und so weiter. Da dürfen wir kreativ sein und uns auf dem Heiligen Geist zeigen lassen, was ihm wichtig ist und wer ihm da wichtig ist, für den wir beten können. Andererseits können uns auch vorgegebene Liturgien oder Texte wie die Psalmen gut im Gebet anleiten. Wenn ich die mal kenne, dann brauche ich nicht nachzudenken, sondern ich kann mich ganz reingeben. Alles das hilft, den Blick von mir wegzulenken und im Gebet mich nicht nur um mich selber zu kreisen. Jetzt sind wir einmal durch. Mit wann, wo, wie und was Daniel betet. Man könnte bestimmt noch viel mehr ergänzen. Aber ich hoffe, es war zumindest ein Impuls für Sie dabei. Etwas, bei dem Sie sagen, ja, das könnte ich doch mal ausprobieren im Gebet. Vielleicht verändert es ja was. Doch bei allem ist mir wichtig, dass es nicht auf die äußere Form ankommt. Die soll nur helfen, mit unserem Gott im Gespräch zu bleiben. Amen.